ARD.
Deutsche Demokratische Republik. Befehl des Ministeriums für nationale Verteidigung. 6. Oktober 1961, Strausberg. Geheime Verschlusssache. Bestimmungen über Schusswaffengebrauch für das Kommando Grenze der Nationalen Volksarmee. Die Verbände, Truppenteile und Einheiten des Kommandos Grenze der Nationalen Volksarmee haben die Aufgabe, die Unantastbarkeit der Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik bei jeder Lage zu gewährleisten und keinerlei Verletzungen ihrer Souveränität zuzulassen. In Erweiterung sind die Wachen, Posten und Streifen der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee an der Staatsgrenze West und Küste verpflichtet, die Schusswaffe unter anderem in folgendem Fall anzuwenden: zur Festnahme von Personen, die sich den Anordnungen der Grenzposten nicht fügen, indem sie auf Anruf „Halt stehen bleiben, Grenzposten!" oder nach Abgabe eines Warnschusses nicht stehen bleiben, sondern offensichtlich versuchen, die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zu verletzen und keine andere Möglichkeit zur Festnahme besteht. Dieser Befehl behält bis auf Widerruf Gültigkeit.
Die Grenzsoldaten halten Wacht, sind nicht zu überlisten. An unseren Grenzen bricht die Macht der Imperialisten. Es hat sich schon so mancher hier den Schädel eingerannt. In unser Haus geht's durch die Tür und nicht durch die Wand.
Wendehausen, Heimat im Todesstreifen. Von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Folge 4. Und jetzt?
Wer mit uns spielt, der hat verspielt. Die Warnung gilt für alle. Die Ratte, die dann durchglüht, die endet in der Falle. Es hat sich schon so mancher hier dem Schädel eingerannt. In unser Haus geht's durch die Tür und nicht durch die Wand.
In den bisherigen drei Folgen von Wendehausen haben wir mit den Menschen gesprochen, die die Auswirkungen der Grenze des DDR-Regimes ertragen mussten. Es ging um Umsiedlung und Flucht, um Arbeit und die Natur und ganz zentral immer wieder um Heimat und Identität. Für unsere letzte Folge haben wir mit denen geredet, die mit dafür verantwortlich waren, dass die Grenze ein nahezu unüberwindlicher Sperrzaun war. Es ist insbesondere für mich, der unmittelbar an dieser Grenze gewohnt und gelebt hat, der gespürt hat, wenn etwas an der Grenze vorgefallen war, durch eben mehr Grenztruppen dann auch im Dorf, hinterlässt die heutige Folge ganz eigenartige Gefühle, die Menschen zu hören, die durchaus bereit waren, jemanden wie uns daran zu hindern, Freiheit zu erreichen.
Wenn man das so hört, diese Musik, dann fragt man sich ja auch, wie konnte das sein, dass einerseits so eine Fassade aufrechterhalten wurde, so eine Fiktion. Die Imperialisten mussten daran gehindert werden, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich fühle mich da gerade gemeint und stelle mir vor, wie ich da als junger Mann versucht haben soll, durch den Grenzzaun zu gehen, was ja ein offensichtlicher Blödsinn ist. Also wir haben dieses ganze Grenzregime und auch die DDR ja immer ein bisschen auch als Theaterstück wahrgenommen im Westen. Auch wenn wir da durch mussten, wir wurden ja dann auch gerne mal durchsucht und befragt. Das hatte ja so eine Doppelbödigkeit, weil wir schon auch wussten, welcher brutale Hintergrund hinter diesem seltsamen Theaterstück ja auch lauerte. Das spüre ich auch, wenn ich solche Werbefilme höre und sehe, wie sie zum Beispiel das Armee-Filmstudio gedreht hat. Das haben wir ausgegraben. Das Armee-Filmstudio hat für die Nationale Volksarmee der DDR gedreht. Da sollte jungen Menschen der Dienst bei den Grenztruppen schmackhaft gemacht werden. In dem Film Grenzer sieht und hört man auch Armeegeneral Heinz Hoffmann, aus dessen Gebrauchsbestimmung für den Einsatz von Schusswaffen wir eingangs zitiert haben.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr als unser Grenzer im engen Zusammenwirken mit allen anderen Genossen, die für den zufriedenen Schutz unserer Grenzen Verantwortung tragen, euch dabei nicht schonen und auch künftig euer Bestes geben werdet, so wie ihr das in all den Jahren getan habt. Euer Dienst, liebe Genossen, an der Staatsgrenze unserer Republik zum imperialistischen Herrschaftssystem, an der Scheidelinie zwischen dem Gestern und dem Morgen, ist Humanismus der Tat, ist kämpferischer Friedenswille, der jederzeit auch die Waffen zu führen weiß, wenn es gilt, den Feinden der Werktätigen und ihrer Freiheit in den Arm zu fallen.
Guten Tag. Sind Sie Herr Kaiser?
Ja, grüß Herr Kaiser.
Sie sind jetzt schon heute ein bisschen hier den Weg abgelaufen und haben auch ein Fotoapparat mitgebracht?
Ja, ich bin jetzt insgesamt das vierte Mal hier und hatte jedes Mal Fotos gemacht und diesmal auch wieder gesagt, nimmst ein Fotoapparat mit, machst ein paar Bilder.
Wir haben uns an der ehemaligen Grenze mit jemandem verabredet, der diesen Ort gut aus einer ganz anderen Perspektive kennt, nämlich als Grenzschützer.
Mein Name ist Uwe Kaiser, bin 60 Jahre alt und Lehrer für Mathematik, Chemie und Informatik an dem Gymnasium.
Kaiser ist ein großgewachsener Mann und war von 1982 bis 1984 Soldat der Grenztruppen. Stationiert die meiste Zeit in Treffurt, im heutigen Thüringen, und dort bewachte er die Grenze auch bei Wendehausen, mit der Waffe. Wir treffen ihn an einem Abschnitt der Grenze, an dem er seinen Dienst versehen hat.
Die ersten Bilder habe ich damals im August 1990 gemacht. Da stand der Zaun noch und alles. Da sieht man auch die Veränderungen, die sich so im Laufe der Jahre ergeben haben.
Wie verändert sich das?
Ja, allein die erste optische Veränderung war, wo ich das zweite Mal hier war der Zaun weg.
Also für Sie sind das keine Landschaftsbilder?
Landschaft ist es auch noch, aber natürlich diese Erinnerung, hey, du warst hier an der Grenze. Und also wo ich damals am 26. April weg bin, habe ich gesagt, das waren die beschissensten anderthalb Jahre deines Lebens. Weil wenn du dort auf einmal als junger Mensch hinkommst und auf einmal sagt dir jemand, was du von früh bis abends machen musst. Das ist ein Einschnitt, der hat mir damals nicht gepasst.
Kaiser ist als Soldat oft mit seinem Dienstmotorrad die Grenze abgefahren. Er kennt hier noch jede Ecke, obwohl seine Armeezeit so lange schon vorbei ist und er inzwischen bei Chemnitz wohnt. Abgesehen von seinem Wohnort gäbe es auf der Welt kaum Gegenden, wo er sich besser auskenne als hier an der Grenze, erzählt er uns.
Sein Dienst lässt ihn offenbar bis heute nicht los. Auf seiner Internetseite sammelt er unter anderem noch immer Fotos und Eindrücke, die im Zusammenhang mit seiner Zeit als Soldat stehen. Zu unserem Treffen hat er ein Tuch mitgebracht, auf dem alle seine Kameraden unterschrieben haben. Wir fragen ihn, ob er nie Zweifel an der Richtigkeit seines Dienstes an der Grenze hatte.
Das habe ich damals nicht in Frage gestellt. Man ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern damals als 16, 17, 18-Jähriger. Man hat ja auch die politische Entwicklung ringsherum mitgekriegt. Und am Ende war ja die Grenze nicht zwischen, normal zwischen zwei Ländern, sondern die Grenze zwischen NATO und Warschauer Pakt.
Was Kaiser damit meint, ist, dass die innerdeutsche Grenze tatsächlich damals auch die Trennungslinie der beiden größten Militärbündnisse darstellte. In der NATO waren die westlichen Mächte mit den USA vereint. Im Warschauer Pakt die Staaten aus dem Ostblock um die Sowjetunion.
Und die waren gerade in den 80er Jahren beide bis an die Zähne bewaffnet, auch mit atomaren Waffen, Mittelstreckenraketen damals. Und wenn da irgendwas gewesen wäre an der Grenze, ein Zwischenfall, der als Auslöser gedient hätte, hätte man in Europa nichts mehr zu stehen gehabt. Und dahingehend habe ich gesagt, na gut, bist an der Grenze, passt auf, dass ja nichts passiert.
Aber Grenzsicherung bedeutete ja eben nicht nur Abwehr von äußeren Eindringlingen oder Truppen. In der DDR mussten per Befehl auch Menschen daran gehindert werden, das Land zu verlassen. Dafür durften die Grenzsoldaten auch als letztes Mittel die Waffe einsetzen und schießen. Das regelte unter anderem die Gebrauchsbestimmung der Armee, die wir zu Anfang der Folge in einem Auszug zitiert haben.
Aus damaliger Sicht hätte ich gesagt, ich hätte diese Gebrauchsbestimmung Punkt für Punkt abgearbeitet und hätte natürlich versucht, so weit wie möglich. Man war ja auch immer zu zweit, man war ja nicht allein draußen, man war ja nicht Wilder Westen, sondern wenn man dort irgendwas gehabt hätte, zu zweit versuchen, wenn jemand kommt, den zu überwältigen, ohne dass man schießt. Aber als letzte Alternative, sage ich jetzt ehrlich, aus damaliger Sicht, es wäre einem so gewesen.
Da hätten Sie geschossen?
Vor allem, also wenn ich es von heute betrachte, damals hätte ich gesagt, ja, wäre so gewesen.
Und heute?
Heute wäre der innere Zwiespalt noch größer. Man guckt ja mit 40 Jahren Abstand anders drauf und das drumherum. Aber also ich sag mal so, der Ehrgeiz wäre sicher mit den heutigen Erfahrungen viel, viel, viel größer noch gewesen, die Grenzverletzung nicht zuzulassen, ohne zu schießen. Also dass man versucht, man macht das ganz ohne. Aus heutiger Sicht kann man klug drüber reden.
Das Treffen mit Uwe Kaiser ist für uns nicht einfach. Wir sind selbst in der DDR aufgewachsen. Nur weil die Mauer rechtzeitig fiel, mussten wir nicht zur Nationalen Volksarmee. Wie wären wir selbst mit so einer Situation als junger Mensch umgegangen? Vielleicht hätten auch wir hier in Wendehausen an der Grenze dienen müssen.
Der tägliche Dienst ist unromantisch, hart und nicht ungefährlich. Am Anfang standen die Worte, ich schwöre. Das heißt, in der militärischen Pflichterfüllung selbstständig denken, Verantwortung tragen, Entscheidungen fällen und handeln. Das heißt, jeder muss täglich aufs Neue seinen Eid erfüllen, zum Wohle unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik.
Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen. Ich schwöre, ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer Soldat zu sein, den militärischen Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten, die Befehle mit aller Entschlossenheit zu erfüllen und die militärischen und staatlichen Geheimnisse immer streng zu wahren. Sollte ich jemals diesen, meinen feierlichen Fahneneid verletzen, so möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen.
Heute ist die Vorstellung, jemals so einen Eid abzulegen, für uns absurd. Wir haben echt Glück gehabt. Wir leben in Freiheit. Zum Ende unseres Gespräches fragen wir den ehemaligen Grenzsoldaten Uwe Kaiser, ob er im Rückblick manchmal Gewissensbisse hat. Immerhin hätte er, wenn es nicht zu vermeiden gewesen wäre, auf Menschen schießen müssen, die einfach nur aus der DDR weg wollten.
Da gab es nicht. Ja, muss ich sagen, verstehe ich jetzt die Frage nicht. Ich war ja eingesetzt, wie viele, viele andere 18- bis 25-Jährige. Und da hast du eben hier deinen Dienst gemacht. Und es war eben so. Das hast du hingenommen. Du warst froh, dass du die 18 Monate irgendwo über die Runden gekriegt hast. Und dass man jetzt gesagt hat, oh, ich habe jetzt riesen Gewissensbisse und jetzt stehe ich hier und ich bin böser, überhaupt nicht. Das war eben so. Man war in dem Staat groß geworden. Und ich sag mal, ich bin 63 geboren. 61 ist die Grenze damals zu Berlin dicht gemacht worden. Und ansonsten wussten wir eigentlich, ja, hier ist eine Grenze, kommt Kinder durch, Feierabend. Das war eben so.
Das war eben so. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das klingt wie, ich beschäftige mich bis heute damit und finde keine Antwort. Das war eben so, sagt man, wenn man es nicht weiß, was man sagen soll, oder?
Mich macht das tatsächlich fassungslos, weil wir haben A, genug Zeit gehabt, eigentlich das zu bearbeiten, auch für jeden selbst. Und ich finde tatsächlich, dass es für mich schwer zu ertragen ist, mit welcher Gleichgültigkeit man einfach davon Kenntnis nimmt, Menschen der Freiheit zu berauben. Und deswegen, es dreht sich für mich so sehr viel um Freiheit und jemanden zu haben, der gesagt hat, nö, wir haben dafür gesorgt, dass die hier Schluss ist. Und zwar nicht mit der Waffe nach außen, dass der imperialistische Staatsfeind
kommt,
dass du nicht reinkommst, genau. Das
sondern, dass du nicht rausläufst.
Ja, das finde ich nach wie vor irritierend.
Also da habe ich das Gefühl, als Wessi steht mir kein Urteil zu. Ich finde es schwer, mich da reinzuversetzen. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir vorstelle, 18-Jährige, mein Gott, wie war ich mit 18? Also ich war ja ungefähr 20, als die Grenze aufging. Wie hätte ich mich da verhalten? Ich weiß es nicht. Was ich für mich aber mitnehme, ist umso mehr Respekt für diejenigen, die in der DDR Mut gehabt haben, sich zu wehren, auch Widerstand zu leisten und dafür auch persönliche Konsequenzen getragen haben. Das hatten wir ja nicht. Also ich habe zum Beispiel damals nach dem Abitur den Wehrdienst verweigert, den gab es ja noch und musste, also die einzige Konsequenz, die ich zu tragen hatte, war Zivildienst zu machen. Das wusste ich. Es war schon damals keine Mutprobe mehr. Man musste einen Brief schreiben, warum man das nicht machen will. Und dann war man Zivildienstleister. Das war kein großes Thema. Man musste ein paar Monate mehr als Wehrdienst machen, den Zivildienst. Aber sonst war es kein Problem.
Zivildienst, gutes Stichwort. Bausoldaten war die DDR-Version des Zivildienstes. Und was das für Folgen hatte, beziehungsweise was es damit auf sich hatte, das hören wir jetzt.
Also es gab zum einen im Vorfeld die Möglichkeit, den Wehrdienst an der Grenze zu vermeiden, indem man seinen Wehrdienst leistet als sogenannter Bausoldat.
Das ist der Historiker und Leiter des Grenzmuseums Schifflers Grund, Christian Stöber. Mit ihm haben wir schon in Folge 2 gesprochen. Er erläutert uns, wie sich Menschen aus dem Dienst an der Waffe in der DDR winden konnten.
Dann konnte man etwa aus religiösen Gründen, und das ist ja hier im Eichsfeld und auch in Wendehausen nicht unüblich gewesen, aus katholischer Überzeugung den Dienst an der Waffe ablehnen, hatte teilweise aber auch weitergehende Konsequenzen, weil man tatsächlich an der Grenze war oder auch bei der NVA, es in solche Situationen zu kommen, schießen zu müssen, musste man notfalls mit den Konsequenzen leben. Strategien waren daneben schießen, schon in der Schießausbildung sich als vermeintlich schlechter Schütze darstellen, um dann später argumentieren zu können, ich habe schon immer schlecht geschossen. Das ist aber eher eine Legende von Leuten, die niemals schießen mussten, die sich dann quasi nach 90 so ein bisschen als Helden stilisieren. Ja, sie hätten es auf keinen Fall gemacht. Die meisten Grenzsoldaten sagen, sie hätten nicht den Helden gespielt, sie hätten geschossen, weil es meistens überwiegend junge Männer waren, schon mit einer kleinen Familie, mit jungen Kindern und dann gesagt haben, dann nehme ich notfalls oder bewahre sozusagen meine Familie und mein Leben vor einem Schaden.
Dieser Staat ist unser Leben, mit dem Leben stehen wir ein, um ihm Sicherheit zu geben. Soll unantastbar sein. Wir stehen mit dem Leben dafür ein.
Treten auf eigene Gefahr?
Genau, hier muss man vorsichtig sein beim Treppensteigen. Es geht hier einen steilen Stieg hoch.
Dann würde ich sagen, wir wollen noch mal uns den Turm anschauen. Wir wollen mal hochgehen. Und da oben ist es erstmal dunkel. Gehen Sie vielleicht vor?
Mache ich. Ich gehe vorne weg. Hier an der Stelle ja Obacht beim Treppensteigen.
Also hier den Kopf nicht stoßen.
Wir sind gerade an einer Stelle, wo die Grenze noch 35 Jahre nach dem Mauerfall sichtbar ist. Wir stehen an einem Turm oberhalb von Wendehausen zusammen mit Carina Schlotauer. Sie war 1989 noch ein Kind und ist heute Vorsitzende vom Heimatverein Wendehausen. Die Vereinsmitglieder haben den Turm nach vielen Jahren Leerstand wieder hergerichtet. Außen haben sie ihn mit grauer Farbe angemalt, innen eine Ausstellung aufgebaut.
In den Jahren nach der Wiedervereinigung wurde ja wenig aufgearbeitet und wurde wenig darüber gesprochen. Aber irgendwann muss man anfangen zu sagen, das, was euch passiert ist, das war schlimm, das ist Unrecht gewesen, Entschädigung hin oder her. Ja, aber das ist immer für einen persönlicher auch wichtig, dass andere Leute das anerkennen, dass es Unrecht gewesen ist, dass sie was Schlimmes erlebt haben, eine schlimme Zeit durchstehen mussten. In gewisser Weise sind wir ja auch dazu verpflichtet, unsere Geschichte nicht unter den Teppich zu kehren, sondern auch das darzulegen und das nicht in Vergessenheit zu geraten, was damals gewesen ist.
Jetzt stehen wir aber hier in einem Relikt des Unrechtsstaates. Wir haben auch schon Menschen getroffen, die sagen, ja, das ist ja eigentlich noch ein Statussymbol der DDR, was hier gepflegt wird.
Und deshalb sagen wir ganz klar, das ist ein Mahnmal. Wir wollen hier kein Denkmal betreiben, sondern wir wollen hier mahnen und erinnern. Es ist doch immer wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um die Zukunft ordentlich gestalten zu können.
Im Grenzturm können wir Stasi-Akten ansehen, die Fluchtversuche protokollieren. Wir sehen Luken, aus denen die Grenzer schießen konnten, einen Suchscheinwerfer auf dem Dach und Fenster auf allen Seiten zum Beobachten. In einem großen Teil der Ausstellung geht es um das, was Menschen aus Wendehausen erlebt haben. Einige der Gesichter erkennen wir wieder. Zum Beispiel Margareta Montag, deren Familie ihr eigenes Gut im Grenzgebiet abreißen musste und Rita John, die zwangsausgesiedelt wurde. Sie waren in diesem Podcast schon zu hören.
Der Turm ist für Besucherinnen und Besucher offen, jeden Sonntag in der Saison. Viele Wanderer halten an, aber auch Familien und ehemalige Grenzsoldaten.
Mich persönlich plagt ja immer die Frage des Gewissens. Wie konnten Grenzsoldaten das mit ihrem Gewissen vereinbaren, wenn sie auf andere Menschen schießen mussten? Die wenigsten Grenzsoldaten sind ja tatsächlich in diese Situation gekommen. Aber so war ja der Arbeitsauftrag, ja, also Menschen davon abzuhalten, in die Freiheit zu entfliehen, das erscheint mir so fern von jeglichen Werten, wie ich sie heute kenne. Mich würde es interessieren, ob die Menschen selber kritisch mit sich ins Gespräch gehen, ob sie sich wirklich kritisch fragen, was hätte ich denn gemacht? Hätte ich geschossen oder Grenzer, die tatsächlich geschossen haben, finden die das heute noch richtig? Haben die damit heute noch zu knuppern? Also plagt denen heute das Gewissen? Das würde ich mich aber nie trauen, jemanden zu fragen.
Ich befehle, die 3. Grenzkompanie eingesetzt zur Sicherung der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik im Abschnitt des Grenzregiments in der Zeit 13 bis 21 Uhr mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche in beiden Richtungen nicht zuzulassen, die Ausdehnung von Provokationen auf das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik zu verhindern, die Ruhe und Ordnung im Grenzgebiet zu gewährleisten.
Endlich mal wieder gesehen, nach 40 Jahren.
Ja. Kennen Sie sich noch?
Ja. Wir haben uns natürlich beide verändert.
Etwas.
Etwas. Aber dass er eine etwas längere Statur hat, das ist mir noch in Erinnerung. Mein Name ist Erich Bethke, ich bin Jahrgang 56 und war vom 4. Juni 1974 bis zum Ende der Grenztruppen als Berufsoffizier tätig.
Erich Bethke war Kompaniechef und befehligte die Soldaten im Grenzabschnitt bei Wendehausen und damit auch Uwe Kaiser. Wir bringen beide nach 40 Jahren das erste Mal wieder zusammen und treffen uns am Mahnmal, dem Grenzturm oberhalb von Wendehausen.
Dieser Grenzturm war während meiner Dienstzeit die Führungsstelle für den Grenzabschnitt der Grenzkompanie Treffort. Und auf diesem Turm, an dem wir uns heute befinden, war damals die sogenannte Knotenstelle, wo sämtliche Leitungsnetze, Telefon, Grenzmeldenetz, Grenzsignalzaunelektronik und dergleichen aufgelaufen sind. In der Zeit vor 1984 war ja dieser Abschnitt zum Teil vermint. Zuerst mit Erdminen und dann später mit der sogenannten Selbstschussanlage. Und da waren in diesem Abschnitt drei Anlagen. Jede Anlage hatte eine Breite von 5 Kilometern. Und die entsprechenden Anzeigegeräte, die gesamte Elektronik befand sich dann auch auf diesem Turm. Auf diesem Turm hat dann rund um die Uhr, also 24 Stunden, ein Zugführer oder Mitglied der Kompanieleitung, auch ich selbst, gelegentlich Dienst getan. Meine Aufgabe war in dem Grenzabschnitt, in dem wir uns jetzt auch hier heute befinden, die Grenzsicherung mit einer 100%igen Wirksamkeit zu gewährleisten. Das bedeutet im Klartext nichts anderes, niemand sollte durchkommen. Das hat weitestgehend auch funktioniert, aber auch in unseren Bereichen gab es Grenzdurchbrüche, weil eben das System irgendwann nicht mehr in der Lage war, alle Menschen aufzuhalten, die die Absicht hatten, die DDR zu verlassen.
Der Drang der Menschen nach Freiheit war stärker als der Metallzaun und der komplette Sicherheitsapparat. Bethke ist ein Mann mit kräftiger Stimme. Wenn er von seiner Aufgabe damals berichtet, klingt es für uns wie die Beschreibung eines alltäglichen Jobs.
Die Sicherung der Grenze ist Sache des ganzen Volkes. Am deutlichsten spürbar in den Grenzorten durch tatkräftige Hilfe und Unterstützung. Das hilft den Grenzern, die Härte des Grenzdienstes zu meistern.
Die Härte des Grenzdienstes besteht in erster Linie in der hohen Verantwortlichkeit. Als Posten, ausgerüstet mit einer MP, einen Abschnitt mit hoher politischer Verantwortung zu sichern.
Für Kompaniechef Erich Bethke war der Grenzschutz sein beruflich zentraler Auftrag. Auch dann, als 1984 ein junger Mann aus dem nahen Mühlhausen versucht, bei Wendehausen über die Grenze zu flüchten. Er wird dabei von einer Selbstschussanlage getötet. Meldung, Abtransport, tot festgestellt, so schildert uns Bethke den Vorfall. Er berichtet fast nüchtern von den Geschehnissen der Zeit. Und wir fragen uns, ob sich heute sein Gewissen regt.
Naja, das ist natürlich eine Gratwanderung, eine solche Frage. Die höre ich eigentlich gar nicht gerne, weil wenn man sagt, ich habe meinen Dienst nach besten Kräften und nach bestem Wissen getan, dann entspricht das den Tatsachen. Und ich sage das jetzt mal ganz deutlich. Was soll ich da jetzt mir im Gewissen irgendwelche Vorwürfe machen? Es war damals so, und dass ich in der DDR aufgewachsen bin und nicht auf dem damaligen Gebiet der Bundesrepublik, das ist eine Sache, die ich nicht beeinflussen konnte. Im Zuge meines Heranwachsens, der Schule, der Ausbildung, Beruf und so weiter, bin ich halt hier verwurzelt und habe auch meinen Beitrag gesehen, hier für die DDR einzutreten. Dass das natürlich aus heutiger Sicht einen gewissen Touch von Missbrauch hat, dass man sich zum Teil dafür auch missbraucht fühlt. Das ist eine andere Frage. Aber letzten Endes hatte ich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in meinem Verantwortungsbereich die Soldaten ordnungsgemäß ihren Dienst verrichten können, nicht irgendwelchen Schikanen oder anderen Dingen ausgesetzt sind.
Wenn Erich Pethke heute über seine damaligen Aufgaben spricht, ändert sich seine Stimme leicht. Er wirkt nachdenklich.
Und was mich persönlich sehr betroffen hat, ich habe das erst ungefähr im Jahr 2000 erfahren durch andere Kameraden, dass man uns lange Jahre über bestimmte gesetzliche Bestimmungen und dergleichen im Unklaren gelassen hat. Mein letzter Dienstgrad war Major. Wenn man selbst die Offiziere der Grenztruppen über einzelne Details im Unklaren lässt.
Was war das genau?
Dass uns immer gesagt wurde, die Anwendung der Schusswaffe ist legitimiert. Das heißt also als letztes Mittel, wenn alle anderen Mittel nicht ausreichen, um einen Grenzdurchbruch zu verhindern. Tatsache ist aber, dass die internationale Auslegung dazu etwas anders ist. Dass die Anwendung der Schusswaffe, nach dem, was ich nun inzwischen erfahren musste, gegen unbewaffnete Personen, die keinen Widerstand leisten, eigentlich nicht zulässig ist. Und demzufolge hat man uns über diese entscheidenden Punkte doch etwas im Unklaren gelassen.
Soldaten haben Befehlen zu folgen. Und diese Befehle stehen auf einer Rechtsgrundlage. Wann und wie Soldaten in Ausübung ihres Befehls gegen geltendes Recht verstoßen können, das haben wir den Leiter des Grenzmuseums Schifflers Grund, Christian Stöber, gefragt.
Also so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen. Natürlich, wenn tatsächlich Grenzsoldaten auf Flüchtende geschossen haben, haben sie erstmal nach geltendem DDR-Gesetz gehandelt. Das heißt, sie haben das DDR-Grenzgesetz berücksichtigt, weil dort niedergeschrieben waren, dass Republikflüchtlinge notfalls mit der Schusswaffe zu stoppen waren. Also heißt, dass sie erstmal ihre Pflicht getan haben im staatlichen Sinn. Also keine Bestrafung, sondern eher eine Auszeichnung erhalten haben direkt am Folgetag. Und erst nach 1990 bei den sogenannten Mauerschützenprozessen diese Grenzsoldaten, die tatsächlich zur Schusswaffe gegriffen haben, nochmal vor Gericht gestellt wurden, was juristisch jedoch hochkomplex war. Also da stand die Frage im Raum, wen möchte man denn eigentlich verurteilen, die gesetzgebende Instanz oder die ausführende Instanz. Allerdings ist natürlich die zweite davon völlig losgelöste Frage die moralische, ethische Bewertung. Und das war für viele eine große Drucksituation, ein moralisches Dilemma. Wie soll ich handeln, wenn es tatsächlich dazu kommt? Weil jeder Grenzsoldat auch wusste, schieße ich nicht, stehe ich innerlich dazu ganz anders. Habe ich ein hohes Risiko, selber dann Strafen zu erleiden, kann vielleicht meine Kinder vorläufig nicht mehr sehen, kommen in Haft, kann vielleicht nicht den Berufs- und Lebensweg einschlagen, den ich für mich so sehe. Und das in Sekundenbruchteilen zu entscheiden, wenn es darauf ankommt, war eine hohe Last und relativ viele sind dann relativ froh, dass sie quasi niemals in diese Situation gekommen sind.
Die Schuldfrage und damit einhergehend die juristische Aufarbeitung der Grenzsoldaten, die zur Waffe gegriffen haben, scheint deutlich komplexer gewesen zu sein, als man vorher annahm.
Ja, die Prozesse haben sich sehr lang gezogen. Die meisten Grenzsoldaten, die tatsächlich dann zur Schusswaffe gegriffen haben in den 70er, 80er Jahren, Menschenleben quasi das Ganze gekostet hat, haben dann durchschnittlich eine Bewährungsstrafe erhalten von 15 Monaten.
Heute ist Erich Pethke Zivilist, mittlerweile im Ruhestand. Er lebt noch immer im nahen Treffurt, hatte zuletzt eine leitende Funktion im Pflegebereich. Ab und an hält Pethke Vorträge über seine Zeit als Major an der Grenze und geht mit seinen Erfahrungen sehr offen um. Nach dem Mauerfall hat ihn die Bundeswehr für eine kurze Zeit in den Dienst übernommen, in die Armee des früheren Feindes. Da hatte Pethke wieder einen Auftrag zu erfüllen. Und das, was er gemacht hat, klingt für uns wie ein Treppenwitz der Geschichte.
Es bestand ja die Möglichkeit, dann auch innerhalb kürzester Zeit das Dienstverhältnis zu beenden und in den zivilen Sektor zu gehen. Ich habe das bewusst nicht getan, weil ich mir gesagt habe, wer soll dann das aufräumen, wer soll das beseitigen? Und so ist es dann auch gekommen, dass ich dann bis 1992 noch mit dem Grenzabbau beschäftigt war. Zuerst in Berlin, Mauerabbau. Das war damals auch eine politische Aufgabe, die gestellt wurde. Und dann bin ich mit 8 Leuten, glaube ich, nach Berlin-Rummelsburg gefahren. Und dann haben wir im Bereich Teldo-Kanal haben wir Mauerabbau gemacht bis Weihnachten mit Technik. Also mit Baumaschinen, bei LKW W50 und Tatra-Kran und so weiter. Also die komplette Technik, die die Grenztruppe hatte, ist dort auch zum Einsatz gekommen. Also zuerst in Berlin und dann anschließend habe ich hier in diesem Bereich ebenfalls Grenzabbau durchgeführt.
Erich Pethke hat das Symbol der Teilung, der Unfreiheit, was er selbst jahrelang bewacht hat, nun wieder abgebaut. Auch er hat ein paar Tafeln des Zaunes mit nach Haus genommen, bis heute die Abgrenzung seines Komposthaufens im Garten. So, wie wir es bei vielen Wendehäusern auch schon gesehen haben, der Komposthaufen der Geschichte.
Der Hass, besonders gegen uns Grenzsoldaten, ist geblieben. Wobei darüber Klarheit besteht, dass wir stellvertretend für den Sozialismus Zielscheibe ihres Hasses sind.
Grenzposten, die Personalausweise zur Kontrolle, bitte.
Das ist meiner und das ist meiner.
Den können Sie mir gleich mitgeben. Wo wollen Sie hin?
Nach Klingenthal.
Sind Sie dort untergebracht?
Ja.
Bei Verwandten oder?
Bei Bekannten.
Und wo ist das in Klingenthal?
Zollstraße.
Die Nummer bitte?
74.
Und wenn Sie mir jetzt noch den Namen sagen, wo Sie da unter...
Wolfmeinde.
Mhm. Als Grenzabschutzposten, als Einzelposten muss ich dafür sorgen, dass gar nicht erst zum Grenzübertritt kommt in dieser Frage. Also schon vorbeugend arbeiten, im weiten Hinterland, also nicht erst unmittelbar an der Staatsgrenze wirksam werden. Für den Außenstehenden erscheint es oft als Widerspruch, wenn wir unsere Staatsgrenze in diesem Abschnitt, für den wir verantwortlich sind, so strikt überwachen und dafür sorgen, dass kein ungesetzlicher Grenzübertritt dort stattfindet. Aber der Widerspruch ist wirklich bloß scheinbar. Die Ordnung im Staat geht an seiner Grenze los. Und wenn ich einen Freund besuchen will, dann gehe ich durch die Haustür zu ihm und kletter nicht über den Zaun.
Szenen wie diese aus der Doku Grenzabschnittsposten von Klaus Finkel sind heute unvorstellbar. In Folge 2 haben wir bei der Familie vom damaligen Dorfpolizisten von Wendehausen geklingelt. Da hat niemand aufgemacht. 2 Tage später versuchen wir es noch einmal.
Guten Tag.
Ja, worum geht's?
Dieses Mal haben wir Glück. Es öffnet uns eine freundliche ältere Dame. Sie stellt sich uns als Anneliese Faupel vor, die Ehefrau vom früheren Abschnittsbevollmächtigten. Mit ihm können wir leider nicht mehr sprechen. Er sei schon vor Jahren verstorben, erzählt sie uns.
Es war ja der ABV, Abschnittsbevollmächtigte hieß es ja, richtig. Es war der ABV. Aber wir sind ja auch in einer Zeit hierher gekommen, wo es mal eine Notlage war. Normalerweise hätte er das gar nicht gemacht. Er stammte ja aus einer Gärtnerei und das ging nicht. Und dann haben wir keine Wohnung gekriegt und nicht und gar nicht. Und da haben sie ihn nun, alle Hoffnungen gemacht und was weiß ich. Und dadurch sind wir dann hierher gekommen. Das Wichtigste war, dass er dafür sorgen musste, dass die Leute, die das brauchten, Passierscheine kriegten. Das war schon ganz wichtig. Und dann alles andere, ich meine, die Sicherheit stand ja in oberster Region. Er hat dann auch viele Nachtstreifen laufen müssen.
Rolf Faupel, so hieß ihr Mann, gab Passierscheine aus, kontrollierte im Dorf, dass Leitern weggeschlossen waren und beim Mopeds der Zündschlüssel abgezogen wurde. Denn niemand sollte Leitern oder Mopeds für eine Flucht nutzen können. Im Sperrgebiet durften Veranstaltungen nur bis Mitternacht gehen und noch eine Regel galt für die Bewohner im Sperrgebiet. Sie sollten Personen, die sich ohne Passierschein im Dorf aufhielten, der Polizei übergeben. So waren die Regeln. Auch dafür war der ABV zuständig.
Er hat wirklich kein leidiges Wort nach der Wende gekriegt. Wirklich nicht. Nein, da hat er immer gesagt, wo das losging, da hat er gesagt, oh je, wer weiß, was auf uns zukommt und wie und was. Er hat das gar nicht begreifen können. Die Leute waren alle, es hat ihm keiner ein leidiges Wort zugetan. Also wir haben in Wendehausen hier wirklich eine gute zweite Heimat sozusagen gefunden.
Also in erster Linie sicher die Staatsgrenze, die Grenztruppe. Aber ohne die Grenzbevölkerung, ohne die vielen freiwilligen Helfer der Grenztruppe, ohne das Zusammenwirken mit den Kräften der deutschen Volkspolizei, ohne die Hilfe und Unterstützung der örtlichen Organe, der Partei, waren wir also nicht in der Lage, alleine die Staatsgrenze zuverlässig zu sichern.
Wir sind Soldaten der Arbeitermacht und wir stehen an den Grenzen des Landes. Wir von den Feldern und wir aus dem Schacht ziehen als Grenze auf Wacht. Denn zu jeder Stunde schützen wir die Republik, unsere Republik. Denn zu jeder Stunde schützen wir das Vaterland vor Krieg.
Gleich nach dem Fall der Mauer wollten die Wendehäuser ihre Freiheit zurück. Sie wollten wissen, wer im Dorf alles Teil des Staatsapparates war, also auch, wer spitzelte für die Staatssicherheit. Und sie wollten, dass das Unrecht wieder gut gemacht wird, für das der Staat verantwortlich war. Dazu verfassten sie bereits einen Monat nach dem Mauerfall einen Aufruf. Den haben wir bei der Recherche in den Akten der Stasi gefunden.
Wie war es möglich, dass die Verfassung von 1968, in der einige Artikel klar gegen die christliche Überzeugung der Mehrheit der Bevölkerung sprechen, mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde? Dies war nur möglich, weil unter der Bevölkerung, bedingt durch Ausweisungen aus dem Sperrgebiet 1952 und 1961, ein Klima der Angst herrschte und teilweise heute noch herrscht. Daraus ergeben sich folgende Forderungen. Erstens: Bekanntgabe der Verantwortlichen für die Ausweisungen. Zweitens: Rehabilitierungen der betroffenen Familien. Drittens: Namentliche Bekanntgabe der Personen unserer Gemeinde Wendehausen, die für den Sicherheitsdienst arbeiten und gearbeitet haben. Viertens: Persönliche Aushändigung aller Akten, die über Bürger von Wendehausen vom Ministerium der Staatssicherheit angelegt wurden. Fünftens: Vollständige Auflösung der Staatssicherheit.
35 Einwohnerinnen und Einwohner haben unterschrieben.
Wirkt diese genommene Freiheit in Wendehausen bis heute nach? Die Unterdrückung, die Aussiedlungen, die Angst, das für den Staat sein und das gegen den Staat sein und alles dazwischen, kurz das Leben im Schatten der Grenze? Wir würden sagen, jeder geht anders damit um. Wie geht das Dorf als Gemeinschaft, dieses idyllische, lebendige, katholisch geprägte Dorf damit um? Eine Antwort hat Carina Schlotauer, die Vorsitzende vom Heimatverein. Und ihre Antwort fasst all das perfekt zusammen, was wir in den vielen Gesprächen in Wendehausen gehört haben.
Die Dorfgemeinschaft ist daran nicht kaputt gegangen. Sicher gibt es die eine oder andere Begebenheit, was der eine oder andere Bürger von Wendehausen jemanden anders nicht verzeihen kann. Aber dennoch sind keine offenen Feindschaften entstanden oder dass man jemanden anders behindert oder dass es jetzt irgendwie Anzeigen gibt, dass einer den anderen jetzt gängelt oder dass Nachbarn nicht nebeneinander leben können. Das ist zum Glück nicht passiert. Die Dorfgemeinschaft hat das relativ gut weggesteckt. Das ist sicher auch den Einzelnen zu verdanken, die dann darüber hinweggucken können, Dinge ruhen lassen können, vielleicht nicht unbedingt verzeihen. Das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man die Zukunft nicht sich durch die Vergangenheit verbaut.
Sich die Zukunft nicht durch die Vergangenheit zu verbauen, ein starker Gedanke.
Für die Historikerin Katja Heuer spielt die Solidarität des Miteinander sowohl während der Zeit der DDR als auch danach eine wichtige Rolle in der ostdeutschen Gesellschaft.
Also ich habe das Gefühl, dass insgesamt die Leute, wenn sie über die DDR reden bzw. darüber nachdenken, diesen Aspekt der Solidarität, des Miteinanders, des sozusagen enger Verwachsenseins als Gesellschaft oftmals hervorheben. Das hat zum einen tatsächlich diesen Notgemeinschaftscharakter in der Hinsicht, als dass man ja Beziehungen brauchte, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Und das war ein Aspekt davon, aber auf der anderen Seite war natürlich auch die Tatsache, dass man fast sein ganzes Leben lang normalerweise im selben Job gearbeitet hat, in derselben Arbeitsstelle. Diese Arbeitsorte natürlich auch damit verbunden waren, dass man auch im Privaten dann mit den Leuten noch zu tun hatte, ob das jetzt über den Fußballverein der Fabrik war oder die Kneipe, die da mit dabei war.
Katja Heuer beschreibt in ihrem lesenswerten Buch Diesseits der Mauer die DDR-Geschichte aus der Perspektive der Menschen, die dort ein ganz normales Leben geführt haben. Dazu hat sie unzählige Interviews geführt und in ihrem Buch gesammelt. Wir wollen wissen, ob sie glaubt, dass die DDR-Geschichte bisher schon richtig aufgearbeitet wurde.
Ich glaube, das sage ich auch in dem Buch so, dass dieser Abstand eigentlich hilfreich ist in vielerlei Hinsicht. A, gibt einem einfach Zeit, irgendwie da eine andere Perspektive drauf zu haben. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass auch Menschen wie ich und auch viele andere meiner Generation, die sozusagen entweder die DDR nur noch gerade so erlebt haben oder eben gar nicht mehr, auch nochmal mit einem anderen Blick darauf schauen und an andere Perspektiven beisteuern, weil man das selber ja nicht erlebt hat und in der Hinsicht sozusagen vielleicht die Emotionalität und die Subjektivität nicht ganz so gegeben ist, wie das bei Menschen ist, die da selber Erfahrungen gemacht haben und natürlich noch irgendwie diese Erfahrungen mit einfließen lassen in ihr Bild von dem, was passiert ist.
Um diese andere Perspektive auch einzufangen, haben wir in Wendehausen mit Jugendlichen gesprochen und sie nochmal zur Grenze und der Aufarbeitung der Geschichte befragt.
Ich bin Jonas Sieland, ich bin 15 Jahre alt und gehe nach Lengfeld aufs Gymnasium.
Ich bin Samia Thon, ich komme aus Wendehausen und gehe in Lengfeld aufs Gymnasium und ich habe schon immer in Wendehausen gewohnt.
Ich bin Alina Döring, ich wohne auch schon immer in Wendehausen, ich gehe auch aufs Gymnasium Lengfeld unterm Stein und bin 15 Jahre alt.
Wir hatten damals in der 6. oder 7. Klasse so einen Wandertag, am Grünen Band heißt das, das ist so bei der Grenze da oben lang in Wendehausen. Und sind halt lang gelaufen mit so einem Führer, der uns da durchgeführt hat und uns Sachen erklärt hat. Da mussten wir halt auch so einen Vortrag ausarbeiten. Und ja, bei der Agentenschleuse, ich weiß nicht, ob Ihnen das sagt, das ist auch da oben. Da haben wir halt viele Sachen bearbeitet. Aber eigentlich das Thema DDR und sowas kommt erst ein bisschen später.
Das, was Jonas hier Agentenschleuse nennt, wurde Anfang der 1980er Jahre offiziell als Wasserdurchlass gebaut. Mit einem Durchmesser von 1 Meter ist diese für den dahinterliegenden Graben auch sichtbar zu groß dimensioniert. Die Röhre diente dann vermeintlich eher der Schleusung von Stasi-Agenten aus der DDR in die BRD und wieder zurück.
So im Unterricht haben wir nicht viel darüber, weil unsere Geschichtslehrer auch meistens nicht so von hier kommen, sondern eher von weiter weg. Und wäre es jetzt vielleicht ein Geschichtslehrer von Wendehausen, Diedorf, Schoschwende, Katharinenberg, dann wäre es vielleicht eher so, dass er uns darüber viel erzählen würde, aber so erzählen sie halt nicht so viel darüber. Da erfährt man eher was von Oma und Opa oder von Mama und Papa. Also es ist auch schade, weil so die anderen Themen sind jetzt vielleicht auch nicht ganz so spannend. Das wäre jetzt ziemlich spannend, weil es halt so in unserer Nähe war. Aber nee, kam jetzt nicht so viel.
Das erklärt uns Samia. Jonas findet das auch schade, dass die DDR-Geschichte und vor allem die Grenze bisher kein Thema im Unterricht war.
Ich finde es schon interessant, was hier so los war, auch gerade in Wendehausen, dass das Sperrgebiet war. Und zum Beispiel habe ich mit meinen Eltern oder so mal einen Film darüber geguckt, wie Leute probiert haben, mit einem Heißluftballon oder so über die Grenze zu kommen. Und das finde ich dann schon interessant, weil das ist ja irgendwie schon krass, wenn man probiert abzuhauen in seinem eigenen Land, nur weil man auf eine andere Hälfte will. Das ist schon ein bisschen komisch gewesen, sage ich jetzt mal. Also jetzt in meinem Freundeskreis habe ich, glaube ich, noch nicht darüber geredet. Nee, also eigentlich nur mit meiner Familie.
Du siehst es nicht an dem Dorf an, dass hier mal so eine Grenze war. Hier sind viele Geschichten, aber wenn du jetzt drauf guckst, du siehst es nicht, die vielen Geschichten, die immer, glaube ich, passiert sind. So.
Ergänzt Alina und Samia springt ihr zur Seite.
Wenn ich jetzt hier mit einem Heli drüber fliegen würde und es sehen würde, würde ich jetzt nicht direkt an die DDR denken und nicht direkt denken, oh, da stand ja mal eine Grenze und es war ja alles mal ganz anders hier. Also ich würde eher das denken, was jetzt gerade so ist. Und weil ich ja auch so groß geworden bin, ich weiß ja nicht, wie es damals war genau. Ich weiß ja nur von Geschichten her.
Wir verlassen Wendehausen, fahren ein letztes Mal über den Plattenweg im Grünen Band am ehemaligen Grenzturm vorbei. Uns bleiben neben vielen Eindrücken auch ein paar Gedanken im Kopf. Je jünger die Menschen sind, desto weniger spielt die Grenze für sie heute eine Rolle. Wer nah an der ehemaligen Grenze lebt, für den gibt es kaum noch ein Ost und West. Lebensweisen und Wirtschaft haben sich über die Zeit angepasst, auch wenn es noch kleine Unterschiede gibt. Und am wichtigsten sind heute für die Wendehäuser die Themen Heimat, Freiheit und die Familie.
Der Satz von Carina Schlothauer klingt nochmal in uns nach. Wichtig ist, dass man die Zukunft sich nicht durch die Vergangenheit verbaut. Und wenn wir die Jugendlichen mit ihrem selbstständigen Interesse an der Geschichte ihres Herkunftsortes hören, würden wir das auch sofort unterschreiben. Aber dann denken wir kurz darüber nach, wie Geschichte eben doch manchmal dazu benutzt wird, um uns eine einträchtige und freie Zukunft zu verbauen.
Das ist tatsächlich die vielleicht bitterste Erkenntnis. Wir haben es bisher nicht geschafft, das Überwinden dieses Grenzregimes in eine positive Erzählung zu verwandeln.
Eine positive Erzählung, bei der sich Menschen in Ost wie West zusammen als Teil eines unfassbar großartigen Geschichtsprozesses sehen, dass sie Teil einer friedlichen Revolution waren, die zumindest eine größere Freiheit und Selbstbestimmung ermöglicht hat. Dieses Gefühl habe ich auch.
Was ist eigentlich draus geworden aus dieser Euphorie? Wir haben uns buchstäblich damals an der Grenze in den Armen gelegen, als junge Menschen, die wir damals waren. Ob wir zwei uns in den Armen gelegen haben damals, das wissen wir nicht, werden wir nie klären können. Aber jedenfalls habe ich Menschen umarmt und Menschen kennengelernt und das als bis heute prägende Erfahrung erlebt und als positive Erfahrung und frage mich bis heute, wo ist das geblieben? Warum schaffen wir es nicht, daran anzuknüpfen?
Ich hatte großen Respekt vor dem Podcast und habe lange damit mir gerungen, das zu realisieren und mein Heimatdorf Wendehausen derart in den Mittelpunkt der Frage zu stellen, was die Vergangenheit mit uns macht und wie wir diese Erkenntnisse für eine gute Zukunft nutzen können. Deshalb danke dir, Eberhard, dass du mich überzeugt hast und es mir ein ums andere Mal verdeutlicht. Freiheit, Freiheit der Meinung, der Presse, des Reisens ist nicht selbstverständlich. Und Dank auch an Björn Menzel, Pierre Gemlich und das ganze Team hinter diesem Podcast, so behutsam mit meinem Heimatdorf umgegangen zu sein.
Das war der Podcast Wendehausen, Heimat im Todesstreifen. Von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Die Moderation führten Matthias Montag und Eberhard Nembach. Regie Leon Hase. Dramaturgie Leonhard Koppelmann und Leon Hase. Redaktion Maja Gunkel. Ton und Technik Ursula Potyra und Melanie Inden. Grafik Christiane Jäger und Erik Johansen. Herzlichen Dank an Markus Bilk, Katja Heuer, Katrin Eckert und Martin Fischer, Rolf van Dyck und Christian Stöber. Ein besonderer Dank geht an die Einwohner von Wendehausen. Zu hören ist dieser Podcast werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Eine Produktion des MDR und HR 2024.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Hier geht es um echte Verbrechen. In der ARD Crime Time rekonstruieren wir die Ermittlungen von aufsehenerregenden Kriminalfällen.
Ein hochgradig gefährlicher Täter, der absolut uneinsichtig ist.
Wir beschäftigen uns mit Mordurteilen, ungeklärten Vermisstenfällen und Cold Cases. Aber auch mit Verurteilten, deren Fälle neu aufgerollt werden.
Sachbeweise hat es nicht gegeben, Zeugenbeweis ja sowieso nicht. Sodass die Beweislage ja hochproblematisch war.
Wir sprechen auch mit den Leidtragenden der Verbrechen. Betroffene erzählen, wie der Fall ihr Leben verändert hat.
Mein Leben, was ich bisher geführt habe, war ja ausgelöscht.
Wir sind Anne Eichhorn,
Felix Gebhardt
und Mathis Kiesig. Von uns bekommen Sie an zwei Samstagen im Monat die spannendsten True Crime Recherchen aus der ARD.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.